Jairam, ich möchte gerne die Geschichte erzählen von Samudra Mathan, zu Deutsch das Quirlen des Milchozeans. Eine uralte Geschichte, die in den ältesten Texten der Inder zu finden ist. Und in dieser Geschichte geht es, wie gesagt, darum, wie der Milchozean gequirlt wurde. Ich sehe einige Fragezeichen in euren Köpfen. Es ist eine mythologische Geschichte und letztlich eine der wichtigsten mythologischen Geschichten, die aus der heraus sich viele andere mythologische Begebenheiten dann auch ergeben, die die alten Inder eben kennen. Und diese Geschichte vom Quirlen des Milchozeans ergibt dann eben einige Zusammenhänge, die man dann braucht, wenn man verstehen möchte, wie indische Mythologie funktioniert. In der indischen Mythologie ist es genau so wie bei den Mythologien der anderen Völker so, dass es hauptsächlich darum geht, wie die lichtvollen, strahlenden, guten Kräfte gegen die dunklen und bösen Kräfte kämpfen. Also das ist ja nicht nur so in alten Mythologien, sondern das findet sich auch in modernen mythologischen Geschichten wie Star Wars zum Beispiel. Ja, da kämpft auch die dunkle gegen die helle Seite. Wobei ich sagen muss, dass bei dem vierten Teil, der dann zum Schluss rauskam, ich plötzlich auch Sympathien für die dunkle Seite entwickelt habe, die ich bei allen anderen Teilen vorher nicht hatte. Nicht, ich glaube, es war der dritte von sechs Teilen. Na gut, da gibt es eine Menge anderer mythologischer Geschichten, auch moderne, wo es eben um diesen ewigen Streit zwischen Licht und Dunkel geht und so eben auch letztlich in dieser Geschichte vom Quirlen des Milchozeans, die ich euch jetzt erzählen möchte. Die Geschichte fängt an mit Indra. Indra, einer von ganz vielen Göttern im indischen Pantheon, gilt als der König der Götter. Ja, es gibt ja ganz viele Götter in der indischen Mythologie, wobei letztlich diese verschiedenen Götter eigentlich nur verschiedene Formen des einen Gottes darstellen. Also es ist ganz klar, wenn man in die Philosophie eintaucht, die dahinter steht, dass es letztlich nur ein göttliches Prinzip gibt, was durch das ganze Universum wirkt, aber dieses manifestiert sich in verschiedenen Formen. Und so gibt es eben diese Wesenheiten in irgendwelchen astralen, fernen Welten, ja, die eben andere Fähigkeiten und Eigenschaften haben wie wir und zum Beispiel Raum und Zeit spielt dort eine andere Rolle. Jedenfalls, Indra, der König der Götter, reitete auf seinem Elefant durch die Gegend. Ne? Die ganzen Götter, die haben also alle dann auch verschiedene Reittiere. Ganesha zum Beispiel, der elefantenköpfige Gott mit dem dicken Bauch, reitet immer auf einer Maus. Und so ja, haben die verschiedenen Götter dann eben verschiedene Reittiere. Indra reitete auf seinem Elefant durch die Gegend und traf da auf den Rishi Durvasa. Die Geschichten der alten Inder, da geht es ganz viel um nicht nur um Götter, sondern auch um Weise und um Helden, die Fähigkeiten hatten, übersinnlicher Natur. Ja, und da traf er eben auf den Rishi Durvasa. Ja, und der Rishi Durvasa, der war ganz voller Ehrfurcht, dass eben der König der Götter vorbeikam und wollte ihm eine Blumengirlande überreichen. Ja, der Indra nahm die Blumengirlande und hat sie auf den Elefant draufgegeben, der ja sein Reittier war. Und dabei fiel diese Girlande auf den Boden und der Elefant trampelte auf der Girlande rum. Das hat den Rishi erbost. Man sollte meinen, dass eigentlich solche weisen Rishis ihre Emotionen ein bisschen besser im Griff haben. Aber dieser Rishi wurde eben sauer und verfluchte Indra, den König der Götter, woraufhin Indra viel von seiner Kraft verloren hat und auch von seinem Glück. Das wiederum brachte das Gleichgewicht zwischen den lichtvollen und den dunklen Kräften erheblich durcheinander. Und dadurch bekamen die Dunklen, die in der indischen Mythologie die Asuras genannt werden, Sura das Licht und Asura eben die ohne Licht, die Dunklen, die wurden stärker. Die anderen werden die Devatas genannt. Devata heißt die Strahlenden oder die Lichtvollen. Jedenfalls die Lichtvollen, die Götter oder Halbgötter, die Devatas eben, verloren an Macht und in ihrer Hilflosigkeit baten sie Vishnu, der als einer der höchsten dieser Götter gilt, um Rat. Das ist immer, wenn die Götter nicht mehr weiter wissen, dann fragen sie Vishnu. Denn Vishnu gilt als der Erhalter des Universums, der dafür sorgt, dass das Universum kontinuierlich existiert. Und Vishnu wusste natürlich Rat und hat gesagt, Leute, ihr müsst euch, um aus dieser Situation herauszukommen, zunächst mal scheinbar mit den Asuras, mit den Dämonen, mit den Dunklen verbrüdern, um gemeinsam mit den Dunklen den heiligen Trunk der Unsterblichkeit zu produzieren. Ja, oh, Unsterblichkeit. Ja. Das ist natürlich etwas, was beide fasziniert, sowohl die Götter, die bis dato auch noch sterblich waren, als auch die Dämonen. Ja, die waren beide heiß auf diesen Amrita, diesen Nektar der Unsterblichkeit und hatten dann auch nichts dagegen, um diesen zu produzieren, sich zusammenzutun. Und Vishnu hat denen genau erklärt, wie das funktioniert, wie man an diesen Nektar der Unsterblichkeit drankommen kann, nämlich indem man eine Riesenschlange nimmt, und da haben sie Vasuki genommen. Vasuki war die Königin der Schlange oder war der König, weiß ich nicht, männlich oder weiblich, war jedenfalls das Oberhaupt der Schlangen, eine riesengroße Schlange. Und diese sollten sie nehmen und um den Berg Meru drumherum wickeln. Und beide Enden, da sollten sich dann an die eine Seite die Götter und an die andere Seite die Dämonen stellen, um dann mit der Schlange den Berg hin und her zu drehen, sodass da ein Quirl draus wird. Diesen Quirl sollten sie dann in den Milchozean geben, um diesen zu quirlen. Der Milchozean, vielleicht zur Erklärung, da heißt es, dass in feinstofflichen, jenseitigen Ebenen gibt es verschiedene Bereiche, und die werden getrennt von solchen Ozeanen. Und da gibt es eben zwei Ebenen, die von diesem Milchozean durchtrennt werden. Und da sollten die Götter und die Dämonen eben hin mit diesem Quirl aus der Riesenschlange und dem Berg, um an beiden Enden zu ziehen, um dann dafür zu sorgen, dass durch das Quirlen der heilige Saft der Unsterblichkeit entsteht. Das klang also für beide plausibel, das so zu machen. Die haben sich die Schlange geschnappt, die haben den Berg genommen und haben dann die Schlange drum gewickelt und an beiden Enden gezogen. Vishnu hat denen noch verraten, macht es bitte so, dass die Dämonen an der Kopfseite der Schlange stehen und ihr, die Götter, an der Schwanzseite. Denn während des Quirlens wird diese Riesenschlange Gifte ausspucken aus dem Mund. Ja, und das wird auch nochmal die Dämonen schwächen, was dann später wichtig sein wird. Gut, als sie dann anfingen mit diesem Mega-Quirl, den Milchozean eben durcheinander zu wirbeln, dann sank erstmal dieser Berg ins Meer. Vishnu, der hat das Ganze von oben beobachtet und hat gesehen, wie langsam dieser Berg ins Meer sank und beide verzweifelt versucht haben zu quirlen. Ja, und dann brauchten sie eine Lösung und dazu hat Vishnu, der Erhalter des Universums ist, der sich immer mal wieder inkarniert, also inkarnieren, da steckt das Wort Karne drin, von Chili con Carne oder Karneval. Inkarnieren heißt ins Fleisch gehen. Und so hat Vishnu sich verkörpert als Kurma. Ja, wisst ihr, was Kurma ist? Kennt ihr Kurmasana? Ja, ist eine Hatha-Yoga-Position, die Schildkröte. Kurma, also die Schildkröte, ne, als diese hat sich Vishnu inkarniert und die Schildkröte hat sich dann unter den Berg drunter geschoben, um zu verhindern, dass Meru absinkt und der Milchozean vernünftig gequirlt werden kann. Ja. Und so hatten die Götter und die Dämonen eben die Schildkröte Kurma als Stütze unter dem Riesenberg und konnten dann ganz in Ruhe quirlen. Diese Quirlerei hat sich über viele tausend Jahre hingezogen und im Laufe der Quirlerei ist dann ganz vieles passiert. Wie ihr wisst, wenn man Milch lange genug quirlt, dann wird da Sahne und Butter draus. Das heißt, durch das Quirlen veränderte sich der Milchozean, aber da es hier nicht nur um eine physische Quirlung von Milch ging, sondern auch um einen alchemistischen Prozess, sind dann aus diesem Quirlen des Ozeans heraus verschiedene Dinge entstanden. Und jetzt wird's spannend. Das Erste, was aus diesem Quirlen des Milchozeans entstanden ist, war das giftigste Gift, was die Wesen oder was es je im Universum gab. Und dieses Gift hieß Halahala. Und Halahala, ja, wird auch Calcutta genannt, wie die berühmte Stadt. Ja, Halahala hat die Kraft, das ganze Universum mit einem Schlag zu vernichten. Das heißt, während die da rumquirlten, entstand plötzlich Halahala und alle dachten, oh mein Gott, Halahala, was können wir tun? Ja. Dann haben sie wiederum Vishnu um Hilfe gebeten und Vishnu sagt, oh mein Gott, ihr habt Halahala. Da kann nur einer helfen, Shiva. Ja. Dann haben sie Shiva gerufen, Shiva, der ja auch ganz besondere Fähigkeiten hatte. Und Shiva hat gesagt, ja, ja, ich kann euch helfen, gebt mir dieses Zeug, Halahala. Und hat das ganze Halahala mit einem Schluck auf sich genommen. Doch dann hat sich die Frau von Shiva natürlich Sorgen gemacht, die Uma oder Parvati, und sprang auf ihren Gemahl zu. Und um zu verhindern, dass er dieses Gift schluckt, hat sie ihm die Kehle zugedrückt. Das heißt, Shiva stand da, die Kehle war zugedrückt, er hatte das Halahala getrunken und dieses Gift war in seiner Kehle. Glücklicherweise wurde es dort neutralisiert, aber Shiva hat seitdem eine blaue Kehle. Ja, und Shiva wird auch Nilakanta genannt, eben genau wegen dieser Geschichte, weil er das Gift Halahala neutralisiert hatte und davon übergeblieben war die blaue Kehle. Gut. Man hatte also dafür gesorgt, dass Halahala neutralisiert wurde und konnte dann weiter fröhlich quirlen. Das nächste, was dann entstand, es kamen dann also verschiedene Produkte aus diesem Quirlen hervor. Das nächste, was entstand, war Chandra. Chandra, der Mond oder der Mondgott. Und als Dank hat man diesen dem Shiva gegeben. Man sieht immer auf Darstellungen von Shiva einen Halbmond über der rechten Augenbraue. Na, oder manchmal auch schwebt dieser Halbmond so ein bisschen über dem Kopf. Und diesen hatten die Götter und die Dämonen eben dem Shiva geschenkt als Dank für die Neutralisierung von Halahala. Ja. Als nächstes tauchte dann aus diesem gequirlten Milchozean Ujjayi Shrava auf, ein Pferd mit 7 Köpfen. Ja. Die Götter haben dieses Pferd einfach den Dämonen gegeben. Was sie damit gemacht haben, weiß ich nicht. Also die Götter und die Dämonen haben sich dann sozusagen immer geeinigt, wer dann was kriegt. Und die Dämonen, die sollten ruhig dieses 7-köpfige Pferd kriegen. Als nächstes entstand dann Kaushtubha. Kaushtubha war der wertvollste Juwel, den die Menschen je gesehen haben oder den es überhaupt gab im Universum. Und diesen haben sie dann Vishnu gegeben. Auf manchen Darstellungen von Vishnu sieht man, dass er so ein Juwel um den Hals trägt. Und das ist eben Kaushtubha, der Wahnsinnsjuwel, der aus dem Quirlen des Milchozeans heraus entstanden ist. Als nächstes tauchte dann auf Kamadhenu. Kamadhenu, die Milchkuh, die alle Wünsche erfüllen kann. Manche von euch kennen die Geschichte vielleicht vom Entstehen des Gayatri-Mantras. Ja, das Gayatri-Mantra ist ja von dem weisen Vishwamitra empfangen oder gechannelt worden. Ja, und zu dieser ganzen Geschichte, wie das dazu kam, gab es auch die Geschichte eben, also es gibt so viele Geschichten, aber da war der Vasishta, der weise Rishi, der eben die Milchkuh Kamadhenu, die alle Wünsche erfüllen konnte, hatte. Und weil die Götter und Dämonen beide wussten, wie schwierig das ist, mit so einer alles erfüllenden Wunschkuh umzugehen, haben sie diese an die Rishis gegeben. Also in vertrauensvolle Hände gegeben an die Weisen. Und nur ganz besondere Rishis, nämlich sogenannte, wie hießen die nochmal? Na, egal. Bestimmte Rishis durften dann eben auf diese Kuh aufpassen. Als nächstes kam dann aus dem Quirlen hervor Kalpavriksha. Kalpavriksha, ein Wunschbaum. Den hat sich dann Indra in seinen Garten gestellt. Es gibt an verschiedenen Plätzen in Indien, gibt es Bäume, von denen gesagt wird, sie hätten auch die Fähigkeit, Wünsche zu erfüllen. Ich war zum Beispiel in Haridwar an so einem Baum und von dem hieß es, dass der in Verbindung steht zu diesem mythologischen Kalpavriksha, diesem Baum. Ich habe allerdings vergessen, was ich mir da gewünscht habe. Vielleicht ist es schon in Erfüllung gegangen. Als nächstes tauchte dann aus diesem Quirlen des Milchozeans hervor Lakshmi. Lakshmi, die Göttin der Schönheit, der Künste und der Muße. Die Götter und die Dämonen waren perplex. Aus dieser Quirlerei entstand plötzlich die schönste Göttin, die es je gab. Und man hat sich dann darauf geeinigt, dass Vishnu die kriegt, beziehungsweise Lakshmi wollte selbst eben auch zu Vishnu. Als nächstes entstand dann Varuni. Ja, Varuni, das ist die Weingöttin. Ja, wie soll es anders sein? Die gehört zu den Dämonen. Ja, die haben diese dann gekriegt. Und man hat dann weiter gequirlt. Es gibt also verschiedene Versionen dieser Geschichte. In manchen Versionen gibt es noch über 10 weitere Dinge, die dann aus dieser Quirlerei raus entstanden sind. Aber in dieser Geschichte ist es jetzt so, dass dann aus der Quirlerei Danvantari emporgestiegen ist. Ein dunkelhäutiger Gott, na, der dann später übrigens auch das Ayurveda begründet hat. Danvantari ist der Gott, der das Ayurveda begründet hat und der ist hier auch draus entstanden, aus dieser Quirl-Geschichte. Und der Danvantari, der da draus hervorging, der hatte den Krug mit Amrita in der Hand, ne? Der Unsterblichkeitsnektar. Und plötzlich waren natürlich alle Kooperationsbereitschaften aufgelöst und der Streit brach aus zwischen den Göttern und den Dämonen, wer jetzt zuerst diesen Krug haben darf. Ja, und sie wollten alle nur da drauf stürzen. Und glücklicherweise hat Vishnu aufgepasst und Vishnu hat sein Reittier geschickt. Das war nämlich Garuda, der Riesenvogel oder der Riesenadler. Ja, ihr kennt vielleicht Garudasana, ja, der Adler. Ja, das ist diese Position, wo wir die Arme und die Beine so miteinander verschränken. Ja, jedenfalls Garuda kam angeflogen, schnappte sich diesen Krug mit dem Nektar der Unsterblichkeit und hat ihn erstmal aus dem Geschehen herausgeholt, damit die Götter und die Dämonen sich erstmal vertragen können und einigen, wie es denn jetzt weitergeht. Garuda ist damit fortgeflogen und während Garuda mit diesem Krug in der Hand oder in den Krallen flog, sind 4 Tropfen von diesem Unsterblichkeitsnektar tatsächlich auf die Erde gefallen. Und zwar sind diese 4 Tropfen auf 4 heute ganz besonders heilige Orte in Indien gefallen, auf Prayag, Haridwar, Ujjain und Nasik. Und an diesen 4 Orten findet zyklisch immer das größte Festival der Erde statt. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört, von der sogenannten Kumbh Mela? Ja, das ist, habe ich mal gelesen, die einzige Menschenansammlung, die man theoretisch mit bloßem Auge vom Mond aus sehen könnte. Da strömen ungelogen 100 Millionen Menschen gleichzeitig zu diesen Orten, um zu astrologisch besonders bedeutsamen Momenten ein Bad im heiligen Fluss zu nehmen. Weil sie davon ausgehen, dass dieser Tropfen Amrita, der da drauf gefallen ist, heutzutage noch an diesen besonderen Orten, zu den besonderen Zeiten eben wirksam ist. Und das ist ganz faszinierend, diese ganze Geschichte mit dem Festival der Kumbh Mela. Ich habe da mal so ein paar Filmchen drüber gesehen und einiges drüber gelesen. Also Wahnsinn, da kommt wirklich über 3 Monate findet dieses Festival statt und da kommen über 100.000 Menschen zusammen, die dann, was da auch für eine Logistik dahinter stecken muss. Nächstes Jahr wieder in Allahabad, ne, die Stadt, die früher Prayag genannt wurde, wo die Yamuna und die Ganga zusammenfließen, auch einer der heiligsten Orte in Indien. Ja, und da, ja, und der mythologische Fluss Saraswati, der allerdings nicht physisch existent ist. Jedenfalls 4 Tropfen fielen dann auf die Erde, dort findet dieses Festival statt. Ihr seht, was da alles für mythologische Sachen aus diesem Quirlen des Milchozeans entstanden sind. Ja. Gut, das Problem war jetzt, wie sollten sich die Götter und die Dämonen einigen, um diesen Nektar dann zu verteilen. Da kam Vishnu auf die Idee, mit seinen besonderen Fähigkeiten sich eine andere Gestalt anzueignen, und zwar die Gestalt von Mohini. Ja, Mohini, die schönste Frau, die man sich vorstellen kann, tauchte dann also dort auf. Nur die Götter wussten, das ist eigentlich Vishnu, der ist auf unserer Seite. Aber Mohini hat dann mit ihren weiblichen Waffen dafür gesorgt, dass die Dämonen betäubt waren und ihrem Willen gefolgt sind. Und man hat sich dann darauf geeinigt, dass zuerst die Götter den Trunk bekommen und dann die Dämonen. Soweit so gut, ja? Aber natürlich haben manche Dämonen die Situation gecheckt und wollten sich dann doch lieber unter die Götter mischen, um diesen Trank zu bekommen. Und so war es der Dämon Rahu, der sich getarnt hat als Gott und einfach in die Reihe mit reingestellt hat, um dann neben den anderen Göttern auch etwas von dem Amrita abzubekommen. Ja, und in dem Moment, wo Mohini dem Rahu einen Tropfen Amrita geben wollte, haben 2 Götter, nämlich Surya und Chandra, ja, also Sonne und Mondgott, erkannt, ne, weil nur sie, da sie das Zwielicht zwischen Tag und Nacht erfassen konnten, nur diese konnten sehen, dass Rahu kein Gott war, sondern ein Dämon, und die haben den dann verpfiffen. Und während der Rahu den einen Tropfen Unsterblichkeitstrunk im Mund hatte, hat Vishnu dann schnell reagiert und mit seiner Sichel, mit seinem Diskus dem Rahu den Kopf abgeschlagen. Ja, das heißt, der Körper war dann tot, aber der Kopf hatte diesen Unsterblichkeitstrunk und Rahu, der Dämon, hatte eben auch Fähigkeiten und seitdem versucht in regelmäßigen Abständen Rahu, Sonne und Mond an ihrem Leuchten zu hindern. Ja, und das ist was passiert bei der Mondfinsternis. Ja, da geht man also in Indien davon aus, dass eine Mondfinsternis oder eine Sonnenfinsternis immer von dem Dämon Rahu initiiert wird. Gut, am Ende haben dann eben die ganzen Götter was davon abgekriegt und die haben die Dämonen ausgetrickst und seitdem sind diese ganzen Götter unsterblich und haben eben bis auf Weiteres dann die Kontrolle wieder zurückgewonnen und über die Finsternis gesiegt. Soweit die Geschichte vom Quirlen des Milchozeans. Aber was will uns diese Geschichte sagen? Man kann das sehr vielfältig deuten, aber eine Sache, die mir sehr plausibel scheint, ist, dass dieser Berg Meru, mit dem da rumgequirlt wurde, der gilt als Mittelpunkt des Universums, ja, sozusagen als Achse in der Mitte des Universums. Und mit dem wurde gequirlt. Und der steht symbolisch auch für, wer weiß es, die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule und unter dem Berg ruht die Schildkröte, die steht für die Erdung. Und über dem Berg thront Vishnu, der steht für das Göttliche. Ja, so wie wir in der Tantra-Philosophie sprechen von der Verbindung von Shiva und Shakti, ja, der beiden Pole zwischen männlich und weiblich, zwischen der manifestierten Materie und dem unmanifesten Bewusstsein. Ja, so geht es auch hier darum, dass beides zu einer Einheit wird. Und die Schlange steht dann für die Kundalini-Kraft, die sozusagen wirksam wird, wenn Gut und Böse, ja, Dämonen und Götter, die an beiden Seiten ziehen, im Gleichgewicht sind. Ja, so wie wir über die Wechselatmung, ja, männlich und weiblich, Yin und Yang, Sonne und Mond ausgleichen wollen, ja, damit die Energie durch die Hauptenergiebahn fließen kann. Ja, das ist ja eine der Grundlagen, wie Hatha-Yoga funktioniert. Ja. Sonne und Mond wird ausgeglichen und erst wenn das ausgeglichen ist, kann die Kundalini-Kraft wirken. Ja, und genau so ziehen hier die Hellen und die Dunklen, ja, gleichzeitig an der Schlange, die dann wirksam wird und dann kommen aus dem Unbewussten bestimmte Kräfte hervor oder bestimmte Erfahrungen. Ja, so wie wir dann, wenn die Kundalini-Kraft in uns aktiv wird, eine tiefe Reinigung erfahren. Aus unserem Unbewussten kommen ganz viele neue Impulse an die Oberfläche, mit denen wir dann umgehen müssen. Nicht nur schöne Sachen, sondern auch vielleicht siebenköpfige Pferde und solche Dinge. Und so kann man das, die ganze Geschichte eben aus einer Hatha-Yoga-Sicht interpretieren. Vor allen Dingen geht es, glaube ich, darum, dass jeder Mensch in sich sowohl das Gute als auch das Böse in sich trägt. Und ich glaube, dass viele spirituelle Menschen oft zu sehr nur auf das Lichtvolle, das Gute, das Positive blicken und dabei ihre eigenen Schattenseiten ignorieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, einerseits natürlich sich auf das Licht und auf das Gute auszurichten, aber sich eben auch anzuschauen, sich trauen anzuschauen, was wir eben auch für dunkle Seiten in uns haben, die wir vielleicht nicht immer gerne sehen wollen und diese eben zu integrieren. So viel zu der Geschichte vom Quirlen des Milchozeans. Samudra Manthan. Und wie wir sehen, gehen ganz viele mythologische Geschichten daraus hervor. Ayurveda, Dhanvantari, der das Ayurveda begründet hat, kommt aus dieser Geschichte. Lakshmi, die Göttin des Wohlstandes, kommt daraus hervor. Dieses größte Festival der Menschheit, Kumbh Mela, kommt daraus hervor. die Geschichte von Shiva mit seiner blauen Kehle und dem Halbmond auf der Stirn kommt daraus hervor, die Geschichte mit der Wunschkuh und dann später das Entstehen vom Gayatri-Mantra kommt daraus hervor und so weiter und so fort. Und deswegen in Kürze diese Geschichte. Hari Am Tat Sat.